Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Die heutige Folge ist gesponsert von Bäderland. Komm ins Schwitzen. In Bäderlands Saunawelten an 9 Standorten in Hamburg.
Heute befrage ich die CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann. Ahoi, Frau Hoppermann.
Moin und ahoi.
Liebe Frau Hoppermann, heute ist Reformationstag. Das ist ja im Grunde eher ein evangelischer Feiertag. Sie profitieren als katholischgläubige davon. Wie gläubig sind Sie denn wirklich?
Oh, ehrlicherweise tatsächlich sogar sehr. Ich habe gestern den ganzen Nachmittag und Abend in der Kirche verbracht. Erst probenderweise mit dem Chor und dann im Gottesdienst. Und wir profitieren natürlich davon, weil alleine Allerheiligen, der 1. November ja dann danach kommt, unser Feiertag ist.
Ja, und ist das dann auch der Grund, warum man dann tendenziell eher in die CDU geht, wenn man in der Kirche schon unterwegs ist? Oder gibt es da gar keinen Zusammenhang, wegen des Cs, meine ich?
Also ehrlich gesagt, glaube ich, gibt es den Zusammenhang schon ein bisschen. Es ist aber nicht der Umkehrschluss, dass man gläubig sein muss, um in der CDU zu sein, oder dass man christlichen Glaubens sein muss, um in der CDU oder in der CSU zu sein. Aber bei mir war das tatsächlich so. Also weil die Idee vom christlichen Menschenbild mich tatsächlich schon als Jugendliche überzeugt hat. Und die Idee des christlichen Glaubens, jeder ist sei so angenommen, wie er ist, und geliebt. Und man hat aber schon die Verpflichtung, sich auch umeinander zu kümmern und Verantwortung für sich und sein Handeln zu übernehmen, ist ja was sowohl im christlichen Glauben als auch in unserer Parteienfamilie sozusagen einer der herrschenden oder der prägenden Werte ist.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es teilweise sehr schwierig ist, wenn man dann tatsächlich sehr gläubig ist und zum Beispiel an die 10 Gebote auch sein Grundhandeln festmacht, dass das manchmal nicht immer in Einklang zu bringen ist. Zumindest wenn ich mir so politische Diskussionen angucke, dann scheint das 8. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, doch manchmal sehr gefährdet zu sein. Wie sehen Sie das denn?
Ah, naja, das ist ja nicht nur bei den 10 Geboten so, das erzählen wir ja unseren Kindern auch, du sollst nicht lügen. Also Lügen ist schon irgendwie keine so gute Idee, aber nein, im Ernst, also falsches Zeugnis ablegen gilt natürlich in der Politik ehrlich gesagt auch, aber es ist natürlich schon so, ich habe einen wirklich inzwischen liebgewonnenen Freund, der ist bei den Linken in Hamburg aktiv, der ist auch sehr gläubig, sehr katholisch und sozusagen aus der Idee des Christlichen sozusagen hat er nur andere Schlüsse gezogen, welche Partei zu ihm passt. So, und das heißt aber nicht, also ne, ich will damit sagen, man kann die gleichen Werte teilen, aber trotzdem zu unterschiedlichen Lösungsideen kommen.
Ja. Sie sind Bundestagsabgeordnete für Hamburg in Berlin. Ich höre immer wieder, dass Hamburg so ein bisschen die Insel der Glückseligen ist, was so das politische Klima angeht. Mit welchen Gefühlen fahren Sie denn immer regelmäßig, steigen Sie in den Zug nach Berlin, um sich da wieder dem ganzen Krawall zu stellen?
Ach, ob Hamburg immer die Insel der Glückseligen ist, das weiß ich nicht. Wenn man das sozusagen auf Zustimmung für Extremparteien münzt, dann ist das vielleicht ein bisschen so. Wobei ich mir mit Sorge schon die Ergebnisse aus der Europa- und Bezirkswahl angeguckt habe für einige Wahllokale, wo auch bei uns die AfD die meisten Ergebnisse, also das beste Ergebnis geholt hat. Und ehrlich gesagt, zum politischen Klima in der hamburgischen Bürgerschaft müssen Sie mal die Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus befragen. Die erzählen mir da schon auch Unterschiedliches. Das richtet sich auch gerne mal von den Parteien links der Mitte gegen unsere Fraktion in echt hartem Ton. So, aber wie fahre ich nach Berlin? Ehrlicherweise immer auch ganz gerne. Also ich bin natürlich überzeugte Hamburgerin, aber ich fahre auch ganz gerne nach Berlin, weil ich das Gefühl habe, wir können da schon ein bisschen was bewegen. Aber ehrlich gesagt, eine meiner Lessons learned, der 3 Lessons learned nach dem ersten Jahr war schon, dass man in den anderen Landesteilen unserer Bundesrepublik eine andere Kommunikation pflegt, also ein anderer Ton. Wir kennen das so, das bayerische Bierzelt. Also da gibt es schon Unterschiede in der Kommunikation in den Landstrichen. Das muss man ein bisschen lernen, wie man das interpretieren muss.
Jetzt habe ich gesagt, Sie fahren mit dem Zug nach Berlin. Das dauert momentan auch 60 bis 90 Minuten länger, je nachdem, wie viel Glück man hat. Wie nutzen Sie solche Zugfahrten eigentlich? Hören Sie dann den ganzen Tag Podcasts oder Ahoi Radio oder sitzen Sie dann mit den berühmten grünen, roten oder blauen Akten und arbeiten?
Beides. Also ich versuche mir das immer so einzuteilen. Also ich habe so ein Ritual, ich hole mir total gerne am Hauptbahnhof noch einen guten Kaffee und setze mich dann in den Zug und dann gönne ich mir noch eine Runde. Ich höre Podcasts und mache dabei ein Rätsel, so Doku total gerne oder lese noch ein bisschen was und dann fange ich aber tatsächlich auch an zu arbeiten. Also ich nutze die Zeit gerne, weil man ja auch den Strecken schlechtes Netz hat, was einem manchmal beim Arbeiten auch hilft, weil man ungestört Dinge abarbeiten kann. Und das mache ich tatsächlich beides gerne. Manchmal treffe ich auch nette Kolleginnen und Kollegen und dann gibt's noch einen kurzen Schnack und dann, also wir sind ja immer ein bisschen, in Hamburg sammelt sich ja so ein bisschen was aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen und Hamburg an Kolleginnen und Kollegen, die dann gerne in Berlin unterwegs sind.
Schlechtes Netz ist Teil des schlechten Zustands der Digitalisierungssituation in Deutschland. Ist Hamburg da auch besser als der Rest der Republik oder gibt es da auch noch einiges aufzuarbeiten?
Ah, das kommt ein bisschen drauf an, was man sich anguckt. Ich wohne am Stadtrand von Hamburg und wir hatten schon vor anderthalb Jahren einen Vertrag mit einem Glasnetzausbauer geschlossen. Den hat er jetzt wieder aufgekündigt für die gesamte Nordostregion in Hamburg, weil er sagt, das würde sich nicht lohnen. So, also Glasfaser in Hamburg zu bekommen, muss nicht zwingend einfacher sein als in Schleswig-Holstein auf dem Land. Wenn die Verwaltungsdigitalisierung angucken, sind wir in Hamburg tatsächlich relativ weiter als in vielen anderen Bundesländern, was an unserer Verwaltungsstruktur liegt, weil wir zentraler organisiert sind und weil wir eine Einheitskommune sind. Das macht es einfacher, als wenn Sie ein Land sind, großes Flächenland wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, was viele, viele Kommunen hat, wo dann sozusagen die Abstimmung und Absprache zwischen den Ebenen ein bisschen komplizierter ist. So, wir haben einige Champions bei uns tatsächlich auch sitzen in der Stadt. Die würden auch gerne mit der Stadt mehr machen zum Thema Verkehrsdigitalisierung zum Beispiel, also smarter Verkehr, smarte Ampelsteuerung. Sie könnten sozusagen den Verkehr noch besser regeln und fließender machen. Die könnten zum Beispiel für Krankenwagen in der Erkennung grüne Welle schalten und so. Das würde bestimmte Wege auch erleichtern. Ich merke nur, dass da die Kommunikation mit dem Hamburger Senat und dem grünen Verkehrssenator nicht so richtig, nicht immer gut läuft, weil der da nicht an allen dieser Punkte ein Interesse dran hat. Also wir könnten auch an bestimmten Stellen noch ein bisschen besser sein.
Sie setzen sich ja auch im Bundestag für Digitalisierung ein. Wie ist denn der Stand der Dinge? Gibt's irgendeinen Fortschritt in irgendeine Richtung? Weil es ist immer wieder so, gerade wenn ich im Ausland unterwegs bin, werde ich immer wieder müde belächelt. Ich bin immer noch der Deutsche, der irgendwie offensichtlich nur Akten und Papier kennt und keine elektronische Verarbeitung.
Also das Problem, was die aktuelle Bundesregierung hat, ist, dass sie am Anfang den großen Fehler gemacht hat bei der Frage, wie stellen wir uns grundsätzlich auf zu diesem Thema? Weil wir haben einen einen Digitalminister, Volker Wissing, der trägt das auch in seinem Ministeriumsnamen, das heißt der Ministerium für Digitales und Verkehr. Der hat aber weder Kompetenzen in dem Bereich, noch hat er die Möglichkeit, über Geld zu steuern. So, sie haben dann immer, das Wirtschaftsministerium ist für viele Teile zuständig, das Innenministerium für den ganzen großen Teil Verwaltungsdigitalisierung, das Finanzministerium macht relativ viel. Also so, und wenn Sie sich die Besetzung der Ministerien angucken und wissen, die haben auch unterschiedliche Farben aus den drei Ampeln, dann, also wir haben ganz häufig Abstimmungsprobleme. Was uns ein bisschen rettet, ist, dass die europäische Ebene gerade ganz viele Digitalgesetze auf den Weg gebracht hat. Digitale Dienstegesetz, die Steuerung sozusagen gegen Hate Speech und Kontrolle der sozialen Medien, Recht auf Daten teilen, Recht an den eigenen Daten beim Internet der Dinge, digitaler Gesundheitsdatenraum. Also es gibt ganz viele Gesetze auf europäischer Ebene, die Digitalisierung vorangetrieben haben und das zieht uns sozusagen als Schnecke so ein bisschen mit. Das ist eigentlich an der Stelle, muss man immer mal sagen, ein ganz großer Vorteil von Europa, weil im Moment sich die Bundesregierung beim Digitalisierungsthema ziemlich selbst blockiert. Ich glaube, das wollte man so am Anfang nicht. Die FDP ist ja auch mit dem Thema in den Wahlkampf gegangen. Aber die Konstellation, wie gesagt, dass der Digitalminister keine Kompetenz hat, macht das Thema wirklich schwierig. Also ich hätte mir das wirklich ernsthaft anders gewünscht. Es gibt ja auch zum ersten Mal einen eigenen Digitalausschuss im Bundestag. Aber weil so viele Ministerien jeweils zuständig sind, haben wir kaum eigene Gesetzgebung oder Zuständigkeiten für bestimmte Themen, sondern wir beraten eigentlich 90% der Fälle mit. So. Und das zeigt, glaube ich, dass man das beim nächsten Mal anders aufstellen muss, so damit das Thema mal ein bisschen Schwung bekommt.
Was sind denn noch Themen, die Sie gerade bewegen? Man hat ja das Gefühl, es wird gerade überhaupt gar keine Politik gemacht, auch im gesamten Bundestag, weil ständig irgendwas hochkommt mit Streitereien und jede Partei der anderen versucht, die Augen auszukratzen.
Mhm. von den Regierungsfraktionen ist das tatsächlich so ein bisschen so. Also was mich, ich bin ja auch im Haushaltsausschuss so und wir laufen da jetzt, am 14. November ist die große Bereinigungssitzung. Das ist was, das gibt es in Hamburg so nicht. Also die hamburgische Bürgerschaft berät ja gerade auch den Haushalt für die nächsten 2 Jahre. Die haben diese Bereinigungssitzung aber nicht. Also bei uns ist es so, in Berlin, die Bundesregierung einigt sich eigentlich vor der Sommerpause auf einen Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr. Das war ja diesmal auch schon ganz schwierig. Gibt den dann zur Beratung ans Parlament. Das Parlament berät dann diesen Entwurf sowohl in dem Fachausschuss als auch im Haushaltsausschuss und bindet eine Schleife drum in dieser fast 24 Stunden dauernden Bereinigungssitzung Mitte November, wo dann auch noch Änderungen vorgenommen werden. Und dann sozusagen wird das dann Ende November im Bundestag final beschlossen. Da laufen wir jetzt drauf zu und Sie hören ja ständig, eigentlich täglich von einem der Ampel-Teilnehmer in der Regierung, man ist sich nicht sicher, ob man diese Regierung weiter aufrechterhält. Und nach der Steuerschätzung, die ja jetzt wirklich nochmal schlechter ausgefallen ist, wird spannend sein zu sehen, ob sich die Fraktionen wirklich einigen können auf einen Haushalt für nächstes Jahr. Wir hatten auch eine Anhörung mit Fachleuten dazu, die gesagt haben, also so wie die Bundesregierung das vorschlägt, ist es nicht verfassungskonform. Das kann so nicht funktionieren. Und es müssen noch einige Milliarden gefunden werden zum Einsparen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist so ein Datum, 14.12., ob die Koalition dann wirklich noch hält.
Wir müssen jetzt halten, nämlich das Ende unseres Podcasts verläuft immer wieder gleich. Die Frage,
nice oder scheiß?
Das heißt, Sie können jetzt loben oder kritisieren. Wofür haben Sie sich entschieden?
Ich habe mich für nice entschieden. Ich bin ein eigentlich sehr positiver Mensch und ich würde gerne mal loben.
Ja, dann mal los, raus damit. Wahrscheinlich nicht die SPD.
Nein, gar nicht im parteipolitischen Umfeld. Ich möchte mich gerne mal lobend äußern über alle die sich gegen Antisemitismus engagieren. Das ist nämlich gerade ein ganz schwieriges Brot und auch in Hamburg gerade sehr aktuell. Und es gibt eine ganz tolle Vereinigung jüdischer Studierender, die, weil gerade der Antisemitismus an Hochschulen großes Thema ist, sich um den Schutz und gegen den Antisemitismus gerade an Hochschulen positionieren. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten, wo es en vogue ist, für andere Dinge auf die Straße zu gehen und Israel hart zu kritisieren und antisemitische Äußerungen zu machen, ist tatsächlich fast sogar schon mutig, seine Stimme für Israel zu erheben. Und deswegen ist das mein Nice.
Sehr schön. Franziska Hoppermann fährt für Hamburg regelmäßig nach Berlin und hält die CDU-Flagge hoch. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
Ahoi, vielen Dank.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.